Ihr Lieben, dieses Video mit diesem Öl auf dem weißen Anzug, das berührt mich sehr. Denn wie oft ist das auch in unserem Leben so, dass uns wirklich der Mut fehlt, Hilfe anzunehmen, wenn wir versagt haben. Wir tun lieber alles, um die Fehler irgendwie selbst wieder gut zu machen und machen damit doch nur alles noch viel schlimmer. Es ist zum Verzweifeln. Wir werden den Dreck nicht los. Mit diesem Gefühl hat Martin Luther seine ganze Kinder- und Jugendzeit verbracht. Er spürte immer, dass seine guten Werke nicht ausreichten, um vor Gott zu bestehen. Er hatte jeden Tag Angst vor Gott und vor seinem Gericht, weil er ganz genau wusste, dass er zu schmutzig für Gott ist, dass er zu viele Schuld auf sich geladen hatte. Dabei hat Luther wirklich alles versucht, um ein reines Gewissen zu bekommen. Er ist sogar in ein Kloster eingetreten. Er hat täglich Bußübungen an sich vollzogen. Er hat sich gegeißelt und gefastet, aber er fand keinen Frieden mit Gott. Bis er eines Tages beim Lesen der Bibel auf Epheser 2, Vers 8 stieß. Wir haben das gerade gehört. Dort steht: Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Glauben anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ich finde, dass das einer der schönsten Sätze ist, die wir in unseren Bibeln finden. Denn er fasst zusammen, wovon das Alte wie auch das Neue Testament erzählen. Gott legt seine Gnade auf uns. Er legt seine Liebe auf uns und seinen Glanz. Anders werden wir nicht heil und vor ihm bestehen können. Unser Gott lässt uns eben nicht das zukommen, was wir verdienen. Auch wenn wir in diesem Gericht vielleicht besser abschneiden würden als viele andere, weil die meisten von uns tatsächlich wahrscheinlich viel Gutes tun, gut würden wir vor Gott und seiner Gerechtigkeit trotzdem nicht dastehen. Doch statt uns im Gefängnis unserer Schuld verrotten zu lassen, begnadigt Gott uns. Er hat Mitleid mit uns. Er verschont uns. Er vergibt uns, statt uns den Gnadenstoß zu geben, denn er ist barmherzig und gnädig. Martin Luther hat das für sich einmal mit einem Bild ausgedrückt. Er sagte: Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb doch auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Um die Abhängigkeit von dieser Gnade nicht zu vergessen, hat die evangelische Christenheit schon sehr früh ein Zeichen an ihren Kirchen angebracht. Ganz oben auf die Kirchturmspitze setzte man einen Wetterhahn, der sich immer nach dem Wind dreht. Die Idee dazu stammt aus der Bibel. Die Evangelien berichten nämlich von Petrus, wie dieser dreimal hintereinander seine Meinung nach dem gängigen Wind statt nach Jesus ausrichtete. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, behauptet Petrus dreimal, dass er Jesus überhaupt nicht kennt. Er verleugnet ihn. Und wie Jesus es vorhergesagt hatte, kräht nach dem dritten Verrat der Hahn. Petrus hatte vollmundig behauptet: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Doch Jesus warnte ihn: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Dass es mit Petrus und Jesus trotz dieses Verrats weiterging, das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Und dass aus Petrus doch noch der Führer der ersten Gemeinde wurde, ist ein völlig unverdientes Geschenk Gottes. Daran will uns der Wetterhahn auf den Kirchtürmen erinnern. Denn auch in unserem Leben läuft nicht alles so wie Gott und wie wir uns das vorstellen. Auch wir sind doch jeden Tag auf die Gnade Gottes in unserem Leben angewiesen. Darum möchte ich uns heute mit drei wichtigen Aspekten über die Gnade Gottes erfrischen, damit wir sie nie wieder vergessen. Sie rettet unser Leben. Erstens, die Quelle der Gnade fließt in unserer Wüste. Was Petrus damals in Jerusalem getan hat, ist leider kein Einzelfall geblieben. Auch in meinem Leben gab es Momente, da wäre ich am liebsten im Boden versunken. Unzählige Male hatte ich die Chance, Jesus vor meinen Nachbarn und Bekannten zu bezeugen, aber wie oft habe ich es nicht getan? Ich habe mich geschämt, ich hatte nicht den Mut, ich habe Jesus verleugnet. Unzählige Male hat Jesus mir gesagt, was ich für ihn tun soll, aber ich wollte lieber meine eigenen Wege gehen und bin ihm nicht gefolgt. Ich habe ihn verraten. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst an dein Versagen. Du hast mal mit Jesus angefangen zu leben, ihr habt einiges Wunderbare miteinander erlebt, aber dann hast du dich mehr und mehr von ihm entfernt. Du hast ihn verleugnet. Vielleicht bist du sogar auf die schiefe Bahn geraten. Du hast Dinge getan, die nicht wieder gut zu machen sind. Und darum kannst du dir auch nicht verzeihen. Wie soll Gott dir dann verzeihen können? Vielleicht bist du auch an deiner Ehe und Familie schuldig geworden. Du hast einst unter Gottes Segen geheiratet, du hattest große Erwartungen, aber du hast versagt. Vor dir liegt inzwischen ein großer Scherbenhaufen. Gott ist bestimmt total enttäuscht von dir. Du kannst die Zeit nur leider nicht zurückdrehen und für eine zweite Chance scheint es längst zu spät. Wenn es dir so geht, dann will ich dir aus der Bibel eine Geschichte erzählen. Denn vor einem solchen zu spät stand auch das junge Paar, auf dessen Hochzeit Jesus eingeladen war. Als das Fest gerade am schönsten war, dann ging der Wein aus. Das junge Paar war bis auf die Knochen blamiert. Die eigene Hochzeit schlampig vorbereitet. Am schönsten Tag des Lebens darf doch sowas nicht passieren. Sie würden sich bestimmt ihr ganzes Leben dafür schämen. Doch plötzlich tut sich in ihrer Wüste die Quelle der Gnade auf. Jesus tritt auf und beschließt, dass die Zeit für sein allererstes Wunder ausgerechnet bei dieser Hochzeit gekommen ist. 600 Liter Regenwasser verwandelt er in allerbesten Wein. Der Oberkellner ist begeistert, die Hochzeitsfeier ist gerettet, das Brautpaar atmet erleichtert auf. Sie haben ihr Gesicht doch nicht schon am ersten Ehetag verloren. Johannes schreibt ganz zu Anfang in seinem Evangelium: Jesus ist voller Gnade und Wahrheit, und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Oder wir könnten vielleicht auch sagen Schluck für Schluck. Etliche von uns leben ihr Leben tatsächlich so, wie Johannes es beschreibt. Sie nehmen ihren Teil der Gnade regelmäßig in Anspruch. Sie kommen deswegen auch regelmäßig zum Abendmahl, weil ihnen das wichtig ist, Gottes Gnade Schluck für Schluck und Tag für Tag zu nehmen. Aber leider musste ich auch das andere schon oft feststellen. Es gibt viel mehr Menschen, als Johannes ahnt, die trinken nie oder nur ganz selten aus der Quelle der Gnade. Sie meinen, dass Gott nichts für sie übrig hat. Dabei würde er sogar aus dem Nichts 600 Liter für dich schaffen, wenn er nur wüsste, dass du dann endlich zu ihm kommst. Aber du willst ja gar nicht. Du löffelst die Suppe, die du dir eingebrockt hast, lieber selber aus. Du löffelst sogar noch, wenn es gar nichts mehr zu löffeln gibt. Doch irgendwann macht das kaputt. Dabei hättest du durch Jesus längst Frieden für deine Seele finden können. Und mit frischem Wasser für deine vertrocknete Seele hätte er dir längst und gerne geholfen. Ich las mal davon, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass Menschen in der Wüste verdursten, obwohl sie ganz genau wissen, wo die Quellen sind. Manchmal liegen sie nur wenige Meter von der Wasserquelle entfernt und sind verdurstet. Wie kommt das? Damit die Quelle nicht versandet, wird sie manchmal abgedeckt. Wenn dann der Wind den Sand verweht, findet man die Quelle nicht mehr so leicht. Aber sie ist dennoch immer noch da und sie wartet nur darauf, dass du den Deckel öffnest. Könnte das vielleicht ein Bild für die Gnade Gottes in deinem Leben sein? Stürme haben dich getroffen. Die Gnade wurde unter Selbstmitleid und Zweifeln verschüttet. Dann schau bitte auf Petrus und geh wie er zurück zur Quelle der Gnade. Lass es zu, dass die Gnade Gottes wieder in dein Leben hineinfließt. Schluck für Schluck will er dein Leben heil machen. Denn Gottes Gnade ist eine Macht. Eine Macht, die es schafft, jede noch so abgrundtief falsche Entscheidung aufzufangen und in etwas Positives zu verwandeln. Sie erlöst dich davon, lebenslang für Fehler bezahlen zu müssen. Sie befreit dich von dem Druck, alles richtig machen zu müssen im Leben. Gottes Gnade ist so wunderbar, dass unser Leben für ihn immer noch gut genug ist, auch wenn wir alles daran schlecht finden. Jesus sagt: Lass dir doch an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du brauchst wirklich nicht mehr als Gottes Gnade, denn sie ist sogar in deinen Schwächen und Fehlern noch mächtig am Wirken. Darum trink aus der Quelle der Gnade. Lass dir gefallen, was Jesus für dich getan hat, und hör noch mal genau hin, wie seine Gnade dich verändern will. Uns ist an Weihnachten die heilsame Gnade Gottes erschienen, schreibt Paulus an Titus. Seit Karfreitag hilft Gottes Gnade aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. An Ostern hat unser Herr Jesus Christus uns eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben. Und durch Gottes Gnade seid ihr glückselig geworden. Das feiern wir an Pfingsten. Darum zweitens: Das Tor zur Gnade öffnet sich dem Glaubenden. Wenn wir die Menschen auf der Straße heute fragen würden, was man tun muss, um einen gnädigen Gott zu bekommen, dann würden die meisten antworten: Gutes tun. Das war auch schon bei Martin Luther so. Alle Menschen glaubten, wenn man in den Himmel kommen will, muss man Gutes tun. Die Bibel sagt das nicht. Sie antwortet auf diese Frage mit einer Überraschung. Sie sagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist, die Gnade durch den Glauben anzunehmen. Jesus verdeutlicht uns das mit einer ganzen Reihe von Beispielgeschichten. Er erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und von den verlorenen Söhnen. Der gute Hirte stellt abends fest, dass ihm ein Schaf fehlt. Es ist nur eins von vielen, aber er vermisst es. Er fängt sofort an, es zu suchen, und als er es gefunden hat, trägt er es nach Hause voller Freude. Er schimpft nicht, er streichelt es, und der gute Hirte feiert ein Willkommensfest. Sicher hat jeder von uns schon mal eine Münze verloren. Das ist ärgerlich. Aber lohnt es sich deswegen, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen? Jesus findet schon. Er gibt nie jemanden auf, auch dich nicht. Selbst wenn du nicht mehr an dich glaubst, glaubt er doch immer noch an dich. Du bist wertvoll für ihn. Aber der verlorene Sohn, also der hat doch wirklich keine Gnade verdient. Der hat seinen Vater um das Erbe betrogen. Der hat seinen Bruder im Stich gelassen. Der sollte sich besser nie wieder zu Hause blicken lassen. Doch der himmlische Vater hält auch für ihn einen Platz bereit. Er wartet auf ihn. Er läuft ihm sogar entgegen, als er sich auf den Weg nach Hause macht. Und noch bevor der Sohn um Vergebung bitten kann, nimmt der Vater sie schon an. Er gewährt dem Sohn die volle Gnade. Der Sohn bekommt sogar den Siegelring der Familie zurück. Ein Ehrenkleid wird ihm angezogen und ein Willkommensfest wird gefeiert. Der Evangelist Moody erzählt, dass in einem seiner Gottesdienste ein älterer Herr mal aufstand und Folgendes sagte: Ich bin nun seit 42 Jahren Christ. Die meiste Zeit davon hat Gott genutzt, um mir drei Dinge beizubringen. Zuerst habe ich gelernt, dass ich nichts zu meiner eigenen Errettung beitragen kann. Nichts. Zweitens fand ich heraus, dass Gott überhaupt nicht verlangt, dass ich irgendetwas zu meinem Heil tue. Und drittens habe ich gelernt, dass Jesus Christus bereits alles getan hat und dass die Errettung vollbracht ist und dass ich sie nur noch annehmen muss. Genau darum geht es. Und deswegen schreibt Paulus ganz klar: Durch Jesus Christus haben wir im Glauben den Zugang erhalten zu der Gnade, in der wir stehen. Der Zugang zur Gnade steht uns allen offen. Wir müssen sie nur annehmen, wie Paulus in Epheser 2, Vers 8 schreibt: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Ich frage mich, wann werden wir das endlich begreifen, dass allein dieser Glaube uns den Zugang zur Gnade gewährt? Denn unser Glaube ist die Hand, die sich nach Gott ausstreckt und seine Gnade annimmt. Dein Glaube ist sozusagen dein Passwort zur Gnade Gottes. Er ist dein Zutrittscode, durch den sich das Tor zur Gnade für dich öffnet. Nur durch den Glauben kannst du empfangen, was Gottes Gnade alles für dich bereithält. Dabei ist der Glaube allerdings keine so vage Sache, wie wir uns das oft vorstellen. Er nimmt ganz konkret an, was Gott getan hat. Er vertraut darauf, dass Jesus wirklich alles vollbracht hat, was zu unserer Rettung nötig ist. Der Glaube rechnet sogar damit, dass Gott in seiner Gnade etwas Gutes aus unserem Leben machen möchte. Er vertraut ganz fest darauf, dass Gottes Gnade viele wunderbare Dinge für uns bereithält, auf die wir nun einfach zugehen können. Deshalb schreibt Paulus hier voller Glauben: Gott hat sogar schon die guten Taten geschaffen, die wir nun auch tun sollen. Ich will uns das an einer Geschichte verdeutlichen. Ein Lehrer erklärte seinen Schülern, wie man kleine Apparate wieder repariert. Gegen Ende der Unterrichtsstunde sagte er: Und morgen möchte ich euch gerne praktisch zeigen, dass man wirklich Apparate nicht wegwerfen muss, sondern reparieren kann. Am nächsten Tag kam einer seiner Schüler mit einem kaputten Toaster unter dem Arm in den Unterricht. Und er brachte auch ein Toastbrot mit. Das ist Glauben. Und wenn wir nicht bereit sind, genauso im Glauben an Gott zu leben, dann werden wir nicht an Gottes Gnade teilhaben. Schau dir dazu bitte doch mal die Menschen an, von denen es in der Bibel heißt, dass sie unter Gottes Gnade lebten. Wie waren diese Menschen, die Gott besonders geliebt hat und denen er seine Gnade geschenkt hat? Waren die so besonders? Waren die anders als wir? Da ist zum Beispiel König David. Das war der größte König im Alten Testament. Aber er brach die Ehe und versagte. Und trotzdem hörte Gott nicht auf, ihn zu lieben, weil David immer wieder zu Gott zurückkehrte und auf seine Gnade vertraute. Oder wir haben heute schon von Petrus gehört. Der hat geschworen, Jesus nicht gekannt zu haben, obwohl er 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt hat. Und trotz dieses Verrats darf er die erste Gemeinde leiten. Denn Petrus hat die Gnade Gottes in den Augen Jesu gesehen und er hat im Glauben einen Neuanfang durch diese Gnade begonnen. Auch Paulus weiß ganz genau, was Gnade bedeutet. Er hat viele Jahre seines Lebens damit verbracht, die Christen zu verfolgen und hat einige getötet. Aber Jesus hat ihn nie aufgegeben. Er hat ihn mit seiner Liebe verändert und Paulus hat es ihm mit einem großen Glauben gedankt. Diese Reihe könnten wir nun lange fortsetzen und irgendwann kämen wir auch zu dir. Und dann gilt Gottes Gnade nicht auch dir, egal wie viele Fehler und Unzulänglichkeiten du hast? Sogar der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing und zu Recht verurteilt worden ist, der hat die Gnade Gottes empfangen. Er hatte keine Gelegenheit mehr, irgendetwas in seinem Leben wieder gut zu machen. Er würde nie mehr in der Bibel lesen oder in den Gottesdienst gehen können. Aber er glaubte daran, dass Jesus der Retter war und bald ins Paradies kommen würde. Und so sprach er eine einfache Bitte aus: Herr, denk an mich, wenn du ins Paradies kommst. Und sogleich öffnet sich das Tor der Gnade für ihn. Und Jesus verspricht ihm: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stell dir bitte mal vor, du stehst oben an einer tiefen Schlucht. Der Abgrund unter dir ist mehr als 100 Meter tief. Überall lauern scharfe Felsen. Direkt neben dir steht ein großer Baum, seine Äste sind stark und auf der anderen Seite der Schlucht siehst du noch so einen Baum. Daneben steht ein Mann und winkt dir zu. Du erinnerst dich, dass du ein dickes Seil mitgenommen hast, als du zu dieser Wanderung aufgebrochen hast. Man weiß ja nie. Du holst dieses Seil raus, aber du stellst fest, das wird nicht ganz reichen. Statt der 30 Meter, die erforderlich wären, reicht es nur für 15 Meter. Der Mann auf der anderen Seite ruft: Ich habe auch was mitgebracht. Ich habe 15 Meter Faden dabei. Lass mich doch meinen Faden an dein Seil knoten und dann werfe ich das Seil zurück zu dir. Du bindest es an den Baum, ich binde den Faden an meinen Baum und dann kletterst du rüber. Wirst du dich darauf einlassen? Ich denke nicht. Du vertraust dein Leben doch keinem Faden an. Nun nehmen wir an, du hättest 25 Meter Seil dabei und dir würden nur 5 Meter Faden fehlen. Wirst du dann dem Faden vertrauen? Oder wie wäre es mit 29 Meter Seil und einem Meter Faden? Wäre das genug für dich? Ich denke, selbst wenn du nur 2 Zentimeter Faden bräuchtest, du würdest dein Leben nicht daran hängen. Darum ist es gut, dass Jesus, das Seil unserer Rettung, mehr als lang genug für uns ist. Du musst nichts mehr dazu tun, um gerettet zu werden. Alles, was von dir käme, wäre doch nur wie ein Faden. Wenn es darauf ankommt, dann hält es nicht. Es muss 100% Jesus sein, sonst kommen wir nicht über den Abgrund unserer Schuld und unseres Versagens hinweg. Verstehst du jetzt, dass die Gnade unserer Rettung nicht davon abhängt, was wir für Gott tun können? Es sind doch alles nur Fäden in seinen Augen. Gottes Gnade hängt allein davon ab, was er für uns getan hat. Darum schreibt Philipp Yancey in seinem Buch, Gnade ist nicht nur ein Wort Folgendes. Gnade heißt, es gibt wirklich nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt. Nichts. Keine geistlichen Übungen, kein Bibelstudium, keine noch so engagierte Mitarbeit in der Gemeinde, kein Verzicht können uns Gott näher bringen. Aber das fällt uns leider so schwer zu glauben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wir haben gelernt, dass wir etwas tun müssen, damit wir etwas bekommen. Wir müssen nett sein, damit wir akzeptiert werden. Wenn wir das jedoch auf unser Leben mit Gott beziehen, dann wird alles schief, wofür Jesus sein Leben geopfert hat. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Du musst dich von der Gnade Gottes befreien lassen. Es gibt wirklich nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Und damit du seine Gnade wirklich vollkommen verstehst, gilt auch die Umkehrung dieses Satzes. Es gibt auch nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Gott liebt nicht so sehr das, was du tust. Er liebt dich. Und es gibt nichts, was ihn dazu bringt, damit aufzuhören. Darum schnapp dir das Seil, das dich rettet. Fang an, Jesus zu vertrauen. Und indem du diesen Glauben wagst, wirst du merken, wie sich das Tor zur Gnade ganz weit für dich öffnet. Ein drittes. Der Thron der Gnade gehört den Mutigen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wir haben einen obersten Priester, der in die unmittelbare Nähe Gottes gelangt ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er gehört nicht zu denen, die kein Verständnis für unsere Schwächen haben. Im Gegenteil. Unser oberster Priester wurde genauso wie wir auf die Probe gestellt und doch blieb er ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Bist du gerade in Not? Dann komm doch mutig zum Thron der Gnade. Brauchst du Hilfe, weil du deine Hände in Öl oder andere Dinge gesteckt hast, von denen du besser deine Finger gelassen hättest? Warum trittst du dann nicht zuversichtlich vor den Thron der Gnade? Jesus wartet dort auf dich. Er verwandelt gerne schwarze oder rote Dinge in strahlenden Glanz. Meinst du, er wird dich einfach wieder wegschicken, wenn du kommst? Glaubst du wirklich, dass du ihm egal bist nach allem, was er für dich getan hat? Du gehörst doch zu ihm. Er ist dein Freund und Bruder. Gott ist dein Vater. Glaubst du wirklich, er würde sich nicht freuen, wenn du kommst? Meine Kinder kommen oft zu mir. Sie bitten mich um Geld, ohne rot zu werden. Sie benutzen meine Sachen, manchmal ohne zu fragen. Es kommt vor, dass sie in mein Zimmer platzen, ohne anzuklopfen. Ich bin nicht immer begeistert davon, aber ich liebe sie dafür. Denn sie benehmen sich, wie es sich für eine Familie gehört. Sie beweisen mir, dass wir zusammengehören. Und genau das Gleiche erhofft sich Gott von uns. Darum komm mutig zum Thron der Gnade. Dort wirst du immer Liebe, Hilfe und Erbarmen finden, wenn du sie brauchst. Auch Petrus hat das nach dem Hahnenschrei so erlebt. Er fühlte sich elend. Die Scham brannte in seinem Herzen. Aber er sah mit Tränen in den Augen auf Jesus. Und vom Thron der Gnade floss neue Zuversicht in sein Leben. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus ihm vor seinem Verrat versprochen hatte. Jesus sagte, Petrus, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Komm zu mir zurück Und dann mach meinen Brüdern Mut. Wir sind gewohnt, klar zu unterscheiden zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen den Hochs und Tiefs in unserem Leben. Vielleicht ist aber manchmal das Tief ein wesentlicher Teil des Hochs. Denn eine Niederlage, die Gott in seinen Plan mit eingebaut hat, ist doch gar keine Niederlage mehr. Ein Mensch, der selber schwach gewesen ist, kann durch Gottes Gnade andere stärken. Ein Mensch, der gelitten hat, kann nun anderen Trost zusprechen. Ein Mensch, der vor seinen Grenzen stand, kann anderen sagen, dass es mit Gott weitergeht. Ein Mensch, der viel Gnade erfahren hat, kann anderen versichern, Gott zieht keinen Schlussstrich, auch bei dir nicht. Es geht weiter mit deinem Gott. Ja, Gott macht mit uns weiter. Das sollte Petrus den anderen Jüngern sagen. Und schließlich hat er uns allen in seinem Brief das auch nochmal aufgeschrieben. Petrus sagt, seid mutig und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. So möchte ich zum Schluss nochmal an den Wetterhahn erinnern. Er möchte dich täglich ermutigen, nicht zu klein von der Gnade Gottes zu denken. Sie hat für Petrus nie aufgehört zu fließen und sie hört auch für dich nicht auf. Denn Jesus wird nie aufhören, dich zu lieben, egal was deine Sünde, deine Schwächen oder deine Geschichte ist. Weil die Gnade Gottes schwerer ins Gewicht fällt als unser Versagen, darfst auch du mutig im Glauben weitergehen. Und du wirst immer Hilfe, Liebe und Erbarmen vor dem Thron der Gnade finden, auch heute. Darum häng dich wie Luther an den Hals Jesu und schlüpf durch ins Paradies. Amen.